Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Rabe Info vom Dienstag, dem 8. Januar. Heute haben wir folgende Themen: Blockade der Regierungsarbeit durch das bernische Parlament. Das befürchtet Regierungspräsident Andreas Rickenbacher. Schmähpreis für Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen. 7 Konzerne für Public Eye Award nominiert. Süßlich oder lieber säuerlich? Äpfel entfalten viel mehr als das, nämlich ein richtiges Aromafeuerwerk. Das wird nun auch wissenschaftlich untersucht. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst gibt's die Nachrichten. Eine der vielen bernischen Sparmaßnahmen, die der Grosse Rat Ende letzten Jahres beschlossen hat, betrifft die Unterstützung von 22 Quartierzentren: das Mütterzentrum Bern-West, den Familientreff Bernstadt, das Gemeindehaus Burgfeld sowie die Speiseanstalt Spiesi. Der Gemeinderat zeigt sich in einer Antwort auf eine dringliche Interpellation schockiert über den kurzfristigen Rückzug des Kantons gegenüber den Quartierzentren. Da die Quartierzentren wichtige Integrationsarbeit leisten, will die Stadt nun einerseits eine Beschwerde gegenüber dem Kanton prüfen und andererseits die fehlenden 2 Millionen Franken für dieses Jahr aus der eigenen Tasche bezahlen. Der Gemeinderat wird dem Stadtrat deshalb einen Nachtragskredit unterbreiten. Und gleich noch eine Sparmeldung. Der Kanton Bern schränkt auf rund 300 Kilometer Kantonsstraße den Winterdienst ein. Diese Straßen werden weniger oft geräumt, der Schnee bleibt länger liegen, es besteht häufiger die Gefahr für Eisglätte und es kann auch stellenweise ein Kettenobligatorium verhängt werden. Diese Maßnahmen bringen Einsparungen von rund 2 Millionen Franken. Betroffen sind Straßenabschnitte im ganzen Kanton. Das trifft insgesamt rund einen Siebtel aller bernischen Kantonsstraßen. Die Arbeitslosenzahlen steigen nicht nur in Europa, sondern auch in der Schweiz, allerdings nur leicht. Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern stieg im Dezember um gut 1000 Personen auf knapp 13.000 Personen. Das entspricht einem Anstieg der Arbeitslosenquote von 2,2 auf 2,3%. In der Gesamtschweiz liegt die Arbeitslosenquote bei gut 3%. Im Winter steigt die Arbeitslosigkeit aus saisonalen Gründen immer an. Betroffen sind vor allem der Bau, aber auch die Industrie und der Handel. Einzig in der Gastronomie sank die Arbeitslosigkeit aus saisonalen Gründen leicht. In China wird über die Abschaffung oder Reform von Arbeits- und Umerziehungslagern spekuliert. Gestern war auf dem staatlichen Sender im Internet die Meldung zu lesen, dass die Umerziehungslager noch dieses Jahr abgeschafft werden sollen. Es stehe noch ein Parlamentsbeschluss bevor. Kurz darauf war die Meldung nicht mehr auffindbar. Über die staatliche Nachrichtenagentur wurde dafür die Meldung verbreitet, dass die staatliche Straf- und Umerziehungslager reformiert werden sollen. In diese Lager, wo Menschen Strafen abarbeiten müssen, landen viele Regimekritiker, um sie so zum Schweigen zu bringen. Wie viele solcher Arbeitslager es gibt, ist nicht bekannt. Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zu 1000 solcher Lager gibt, in denen bis zu 3 Millionen Menschen Zwangsarbeit verrichten müssen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch liegt die Obergrenze des Nebels bei rund 800 Metern. Es wird sich im Verlauf des Tages teilweise auflösen. Oberhalb des Nebels und in den nebelfreien Gebieten ist es meist sonnig bei 8 Grad. Unterhalb des Nebels wird es 4 Grad. Die weiteren Prognosen. Am Donnerstag ist es anfangs meist sonnig, im Verlaufe des Tages kommen von Norden her Wolken, gegen Abend beginnt es teilweise zu regnen. Die Temperaturen erreichen 5 Grad. Auch am Freitag gibt es zeitweise Niederschläge. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 800 Metern. Somit kann es regnen oder schneien.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Gestern hielt Regierungspräsident Andreas Rickenbacher an seiner Jahresmedienkonferenz Rückschau auf das vergangene Jahr und skizzierte in einer Vorschau, was dieses Jahr auf dem Programm steht. Die wirtschaftliche Situation, Steuern, Sparen, aber auch die Bildung und das neue Parlamentsgesetz waren Thema. Ich habe mit Andreas Rickenbacher gesprochen und ihn gefragt, auf welche Aufgabe er sich denn als Regierungspräsident besonders freue.
Ja, auf der einen Seite ist es die Moderation, die Koordination innerhalb des Regierungskollegiums. Es ist sehr wichtig, dass wenn man schwierige Fragen diskutiert, dass man dann im Regierungskollegium eine Stimmung erzeugen kann, die zu konstruktiven Lösungen führt. Das ist, glaube ich, etwas, was mir liegt, möglichst viele Meinungen im Regierungskollegium hervorzuholen und dann eine gemeinsame Lösung zu suchen. Das Zweite ist sicher die Repräsentation gegenüber der Bevölkerung, zu zeigen, dass diese Regierung eine seriöse Arbeit macht, dass sie sich Gedanken darüber macht, wie der Kanton sich weiterentwickeln soll, um diese Politik dann in der Bevölkerung zu repräsentieren.
Welche Aufgabe bereitet Ihnen am meisten Bauchweh?
Ich glaube, es ist etwas der Konflikt zwischen Regierung und Parlament. Wir haben unterschiedliche Mehrheiten politisch seit 2006 in Parlament und Regierung. Das wird zunehmend zu einem schärferen Klima und es bereitet mir Sorgen, dass wir wegen diesen parteipolitischen Auseinandersetzungen vielleicht eben den Erfolg unseres Kantons beginnen zu gefährden, wenn wir Projekte diskutieren nur noch vor dem Hintergrund der parteipolitischen Mehrheit.
Wie möchten Sie dieses Problem entschärfen?
Ich suche das Gespräch mit Organen des Parlaments. Ich bin präsent bei Veranstaltungen des Parlaments, versuche das Gespräch zu suchen mit einzelnen Parlamentsmitgliedern. Vielleicht kommt mir zugute, dass ich eben selber 12 Jahre im Parlament Mitglied war und daher weiß, wie das Parlament funktioniert und auch noch gute Kontakte zu Personen innerhalb des Parlaments habe.
Als Jahresausblick haben Sie gesagt, dass Ihnen die Bildung sehr wichtig ist. Im aktuellen Budget ist sehr viel gespart worden bei der Bildung. Wie soll denn die Bildung wirklich stark sein, wenn man da Geld wegnimmt?
Es ist eine Gratwanderung, auf der einen Seite zu den Finanzen Sorge zu tragen, effizient den Staat zu führen und auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen nicht zu gefährden. Das Problem ist, dass der Kanton von seinem Budget sehr viel im Bereich der Bildung ausgibt. Es sind etwa 35%, welche das Bildungsbudget ausmachen. Und wenn wir sparen müssen, dann kommen wir halt einfach aufgrund der Größe nicht an diesem Bereich vorbei. Das ist aber etwas, was mich mit Sorge erfüllt.
Andere Kantone geben sehr viel mehr Geld aus für die Universitäten. Bern kürzt, das heißt, Bern gerät in Rückstand. Wie wollen Sie das dem Parlament klar machen, dass da mehr Geld auch zur Verfügung stehen muss?
Ich glaube, ganz persönlich, es gibt nur zwei Lösungen in diesem Bereich. Entweder sind wir bereit, mehr Geld zu generieren, sprich mehr Steuern einzunehmen, um die Bildung zu finanzieren, oder dann suchen wir die Kooperation mit anderen starken Partnern. Im Bereich der Universität kann das beispielsweise die ETH sein.
Jetzt im Bereich Gesundheit haben Sie gesagt, dass Bern mit Medizinaltechnik sehr viel Innovation kennt. Gleichzeitig hat Bern auch sehr hohe Gesundheitskosten. Die Krankenkassenprämien sind schweizweit extrem hoch in Bern. Wo sehen Sie da den Nutzen oder wie könnte man das eben auch besser ausgleichen, dass die Gesundheitskosten nicht so hoch sind?
Also ich würde bestreiten, dass bei uns die Kosten extrem hoch sind. Wir sehen in der Schweiz bei den Gesundheitskosten primär einmal ein Ost-West-Gefälle. Wir sind ein westlicher Kanton und hier sind die Kosten etwas höher. Und dann gibt es sicher auch noch einen Unterschied von den Universitätskantonen zu den anderen Kantonen. Und innerhalb der Universitätskantone sind wir eigentlich im Mittelfeld unterwegs.
Sie sind Volkswirtschaftsdirektor. Sie haben gesagt, Sie möchten bei der Bildung möglicherweise mehr Geld einnehmen. Wie können Sie mehr Geld einnehmen im Kanton Bern? Steuererhöhungen stehen ja momentan sicher nicht zur Diskussion.
Also ich äußere mich hier nicht als Volkswirtschaftsdirektor, sondern als Regierungspräsident und habe hier etwas die Verantwortung für sämtliche Politikbereiche. Ich denke, es ist eine Grundfrage unseres Staatswesens, wie wir die Finanzpolitik gestalten wollen. Sind wir bereit, mehr Steuern zu zahlen, wenn wir mehr Aufgaben dem Staat überbürden? Und dort stelle ich halt in unserer Gesellschaft zunehmend eine Selbstbedienungsmentalität fest, dass man zwar sagt, die und die Aufgabe soll vom Staat vollführt werden, aber den Preis dafür wollen wir nicht bezahlen. Das ist etwas, was mich eigentlich mit Sorge erfüllt, dass wir unserer Bevölkerung auch klar machen müssen, wenn wir dem Staat Aufgaben geben, dann hat das auch seinen Preis und der muss bezahlt werden.
sagt der Berner Regierungspräsident Andreas Rickenbacher.
Rabe Info 95,6.
Noch 2 Wochen, dann pilgert alles, was Rang und Namen hat, nach Davos. Auch dieses Jahr findet dort das Weltwirtschaftsforum WEF statt. Auch für regierungs- und wirtschaftskritische Organisationen ist das WEF eine gute Plattform. Greenpeace, die Erklärung von Bern und weitere Nichtregierungsorganisationen verleihen die Public Eye Awards. Das sind Schmähpreise für Unternehmen, welche sich in den letzten Jahren besonders unverantwortlich gegenüber Gesellschaft und Umwelt verhalten haben. Michael Spahr hat die Details.
St. Nikolaus wirbt für die Zerstörung der Arktis, Berlusconi wird zum Mafia-Boss und James Bond reist mit einem Koffer Schmiergeld um die Welt. Fiktive Werbebanner parodieren die 7 Großkonzerne, die für den Schmähpreis Public Eye Award nominiert sind. Wie schon in den letzten Jahren hoffen die Veranstalter der Schmähpreisverleihung, dass diese negative Auszeichnung Unternehmen zum Umdenken anregt. Ganz bewusst benutzen sie die Plattform des World Economic Forum WEF in Davos. Public Eye Award-Mitorganisator Michael Baumgartner ist davon überzeugt, dass dank der großen Publizität etwas bewirkt werden kann.
Wir haben tatsächlich immer wieder Erfolge. Natürlich ist es nicht so, dass eine Firma sagen würde, wegen dem Public Eye haben wir, aber die letztjährigen Gewinnerin, der Jurypreis letztes Jahr ging an die Barclays Bank wegen Lebensmittelspekulationen und Barclays hat letztes Jahr bekundet, sie überlegen sich aus der Lebensmittelspekulation auszusteigen. Ob sie es wirklich tun, wir werden es sehen. Wenn ja, haben wir sicher einen Beitrag dazu geleistet oder leisten können.
Auch der andere Gewinner des letztjährigen Public Eye Awards musste zurückkrebsen. Der brasilianische Großkonzern Vale wurde beim riesigen Staudammprojekt Belo Monte gebremst. Zwar wurde das Bauprojekt nicht abgeblasen, doch wurde es zeitweilig gestoppt. Das große Umdenken bei den Großkonzernen hat allerdings noch nicht angefangen. Gerade die globale Finanzkrise stimmt nicht besonders optimistisch. Überall wird privatisiert und dereguliert. Das heißt, Großkonzerne werden mächtiger. Eine intakte Umwelt und Menschenrechte hingegen werden vielerorts schlechter geschützt. Immerhin konnte Michael Baumgartner von den Public Eye Awards feststellen, dass dieses Jahr die krassen Fälle nicht zugenommen haben.
Es hat nicht zu einem Aufschwellen geführt. Letztes Jahr hatten wir mehr Nominationen. Wir müssen dazu aber auch sagen, dass wir dieses Jahr die Nominierung etwas auch verschärft haben, dass wir eben wirklich Nominationen auch haben. Die werden ja überprüft, sicherstellen, dass die Nominationen auch auf soliden Grundlagen stattfinden. Was wir sehen können letztes Jahr und dieses Jahr, dass eine Bank den Jurypreis gewonnen hat, auch dieses Jahr. Und das hat sicher da und ganz klar auch mit dieses Jahr ganz klar in Bezug auf die Finanzkrise. Eine der größten Banken, Goldman Sachs, ist jetzt nominiert, die eine der Gewinnerinnen der Finanzkrise. Und das scheint uns doch ein wichtiger Punkt, wenn man dann schaut, Goldman Sachs Rolle gerade in Bezug auf Griechenland.
Neben dem Krisenprofiteur Goldman Sachs sind 6 weitere Unternehmen für den Schmähpreis Public Eye Award nominiert. Shell als potenzieller Verschmutzer der Arktis, Alstom als Korruptionsförderer, Lonmin und G4S als menschenrechtsverletzende Unternehmen, Coal India als Luftverschmutzer. Auch eine Schweizer Unternehmung hat es laut Michael Baumgartner geschafft, auf die Liste der verantwortungslosesten gesetzt zu werden.
Das ist Repower. Die Hauptaktionärin von Repower ist der Kanton Graubünden für ein Projekt in Italien, Süditalien, in einer sehr umstrittenen Region auch. Und die Entwicklungen, die zu diesem Projekt geführt haben, scheinen der Jury dahingehend auch fragwürdig, dass diese Nomination dann auch auf die Shortliste kam.
Nun kann die Öffentlichkeit mitbestimmen, wer zum verantwortungslosesten Unternehmen des Jahres gewählt wird. Vielleicht kann dieser Schmähpreis dann ein Umdenken anregen. Sicher ist aber auch, dass es nächstes Jahr wieder zahlreiche neue Kandidaten und Kandidatinnen für die Public Eye Awards geben wird. Denn die Finanzkrise in Europa und Nordamerika ist nicht unbedingt förderlich für die Bewahrung der Menschenrechte und die Förderung des Umweltschutzes.
Mehr Informationen zu den Nominierten und die Möglichkeit, selber abzustimmen, gibt es im Internet unter www.publiceye.ch. Verliehen werden die Public Eye Awards am 24. Januar in Davos.
95,6. Rabe Info.
Rote Backen. Gelb oder grasgrün? Ob wir einen Apfel kaufen, hängt zu einem guten Teil von seinem Äußern ab. Doch nicht nur das äußere Erscheinungsbild, auch das Aroma des Apfels ist wichtig. Jede Sorte hat ein anderes Aroma. Unter welchen Bedingungen faltet ein Apfel seine größte Aromavielfalt? Weshalb können Äpfel auch eher fahl schmecken? An diesen Fragen wird am Forschungsinstitut Agroskop in Wädenswil geforscht. Details gibt's im folgenden Beitrag. Der lustvolle Biss in einen Apfel gibt bei jedem Apfel ein neues Erlebnis. Doch eigentlich beginnt das Erlebnis schon vor dem ersten Biss. Das erklärt Christine Brucker. Sie ist Sensorikwissenschaftlerin am Forschungsinstitut Agroskop in Wädenswil.
Wenn man an der Schale riecht, da gibt es schon unterschiedliche Aromen. Und dann gibt es ja den ersten Biss durch die Schale. Die Schale schmeckt auch anders und hat andere Aromen und dann eben auch das Kauen im Fruchtfleisch. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Zellen natürlich durch das Kauen platzen und dass sie natürlich auch unterschiedliche Aromastoffe freigeben, die halt nicht alle gleichmäßig frei werden, sondern eben nacheinander.
Wenn mit Äpfeln geforscht wird, dann werden Äpfel genommen, die möglichst optimal reif, frisch und knackig sind. Doch was heißt das konkret? Christine Brucker erklärt das folgendermaßen.
Das kommt natürlich ganz auf die Lagerbedingungen drauf an. Wir haben in der Schweiz eigentlich ein ganz gutes Qualitätsmanagement, was Lagerung angeht. Wir haben die neuesten Methoden, die wir anwenden, da gibt es kontrollierte Atmosphäre, Kühllager, dynamische kontrollierte Atmosphäre. Also da gibt es verschiedene Bedingungen, die wir haben. Und wir wissen natürlich, wie wir die Bedingungen einstellen müssen, damit wir wissen, wir wollen im März oder im April Top-Ware haben. Dann wissen wir auch, wie wir sie lagern müssen. Also wir drehen das Rad eigentlich um. Wir überlegen, wann brauchen wir die Ware und dementsprechend lagern wir sie eben ein. Deswegen wissen wir eigentlich, dass wir immer die Qualität haben, die wir brauchen.
Um Äpfel optimal zu lagern, versetzt man sie in einen Schlummerstatus, ein bisschen vergleichbar mit einem Tiefschlaf. Dies, damit die Äpfel möglichst nicht altern und dann, wenn man sie braucht, am frischesten sind. Dies tut man, indem man die Äpfel bei genau definierten Temperaturen und einem speziellen Luftgemisch lagert. Bevor der Apfel eingelagert wird, muss er gepflückt werden. Auch hier ist es wichtig, den optimalen Pflückzeitpunkt zu erwischen. Und dieser kann je nach Zweck verschieden sein.
Ein Apfel, der gelagert werden muss oder lang gelagert werden muss, muss ein bisschen früher geerntet werden, wie ein Apfel, der jetzt im Herbst verzehrt wird. Und dann kann es natürlich sein, dass auch die Aromaausbildung vielleicht noch nicht ganz optimal ist. Dann könnte es auch sein bei einem Golden Delicious, dass er eher zum Beispiel grün-grasige Noten hat, also so dieses grün-grasige, was man von Granny Smith zum Beispiel kennt. Im Gegensatz zu den Anis- oder Fenchelartigen Noten, die er hat, wenn er richtig schön reif ist. Also da kann es eine ganz kleine Aromaverschiebung geben. Und da kann es auch sein, dass der Apfel ein bisschen länger haltbar ist.
Nehmen wir doch einen rotbackigen und einen grasgrünen Apfel. Welche Aromen bringen wir mit diesem Apfel in Verbindung?
Wir haben dazu Untersuchungen gemacht und haben gemerkt, dass die meisten Konsumenten, die im Laden Äpfel kaufen, eine rote Farbe mit einem reifen Aroma assoziieren oder einem überreifen Aroma, genauso wie die gelbe Farbe. Die grüne Farbe wird oft mit unreifen Aromen assoziiert. Das ist aber heute eigentlich nicht mehr so, weil wir wissen, dass es Sorten gibt, die grün sind, aber sehr reif oder gelb sind und sehr reife Aromen haben. Und bei roten kann es sehr grasige Noten geben.
Dies ergeht auch den Testpersonen nicht anders. Daher werden Tests stets blind durchgeführt. Den Testpersonen werden auch nie ganze Äpfel serviert, sondern nur Schnitze, weil man Äpfel auch an der Form erkennen kann. Auch wenn man schon einiges über Apfelaromen weiß, so gibt es doch noch vieles zu erforschen. Beispiel Standort. Ein Golden Delicious aus der Schweiz hat eine andere Qualität als einer aus dem Südtirol. Dazu Christine Brucker.
Wir wissen zum Beispiel aber, dass im Südtirol, wo ja sehr viel Äpfel angebaut werden, andere Sorten angebaut werden und zum Beispiel der Golden Delicious eine ganz andere Qualität bringen kann durch die hohe Sonneneinstrahlung als zum Beispiel hier in der Schweiz.
Das Grundaroma einer bestimmten Sorte bleibt auch unter anderen Anbaubedingungen erhalten. Doch wie groß der Einfluss der klimatischen Verhältnisse auf Äpfel ist, ist bis heute wenig bekannt.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Dienstag, den 8. Januar vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören. Hebt einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.